Bei uns in Hahn. Geschichten aus der Gartenstadt und drumherum. Dein Hahner Podcast mit Frank Hoffmann.
Ja, hallo Hahn und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Hahner Podcast. In dieser Folge beschäftige ich mich wieder mit der Notwendigkeit der Anpassung unserer Stadt in Bezug auf die Auswirkungen des Klimawandels. Denn wir merken ja alle doch, dass es längere Trockenperioden gibt oder wir haben mehr Hitzetage oder wir sind auch von Stark- und Dauerregen betroffen. Erinnere dich einfach daran, wie es letztes Jahr Weihnachten geschüttet hat und da war von weißer Weihnacht breit und breit nichts zu sehen. Wer mich kennt, der weiß, dass ich bezüglich unserer Stadtverwaltung ziemlich ungeduldig bin. Da geht mir vieles zu behäbig und ich habe manchmal das Gefühl, wir versuchen hier im Dornröschenschlaf Probleme zu überstehen. Aber was müsste eigentlich in Hahn und Gröten konkret anders werden? Was ist unter dem Begriff Schwammstadt zu verstehen? Und können wir uns eigentlich anpassen? Denn es gibt bereits Städte, die aktiv geworden sind und ihren Bürgerinnen und Bürgern definitiv mehr Lebensqualität verschaffen. Über all diese Themen spreche ich in der nächsten Stunde mit Rolf Reinschmidt aus Hahn. Vielen Dank für dein Interesse und vielleicht inspiriert dich, diese Folge aktiv zu werden. Ich freue mich über dein Feedback und wünsche dir jetzt gute Unterhaltung. Ja, hallo Rolf, schönen guten Abend. Ich freue mich, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen.
Ja, hallo Frank. Ja, herzlichen Dank für die Einladung, für die Möglichkeit von dem Austausch. Ich finde es auch immer ganz spannend, solche Kontexte mal mitzumachen, finde ich immer wieder beeindruckend. Spannend finde ich dann, wenn man tatsächlich auch Menschen erreichen kann damit. Das finde ich ja dann am spannendsten, interessantesten. Aber vielleicht kurz erstmal zu mir.
Sehr gerne, ja.
Ja, mal zu meiner Person. Mein Name ist Rolf Reinschmidt. Ich bin Ingenieur für technisches Gesundheitswesen. Das muss ich meistens auch erläutern, weil sich da kein Mensch so richtig was drunter vorstellen kann. Das ist ein Studiengang, der ursprünglich konzipiert wurde für den öffentlichen Gesundheitsdienst, also für das Gesundheitsamt. Und in den letzten Jahren, jetzt gerade durch Corona, sind ja die Gesundheitsämter wieder ein bisschen mehr präsenter geworden. Den meisten Menschen ist auch gar nicht so bewusst, womit sich so ein Gesundheitsamt alles beschäftigt. Natürlich mit den ganzen Infektionskrankheiten, aber auch mit der Umwelthygiene und der Umweltmedizin. Umwelthygiene ist hauptsächlich so ein bisschen auf der Ebene Trinkwasser, saubere Luft, saubere Umweltmedien im weitesten Sinne. Immer dann, wenn die menschliche Gesundheit ins Spiel kommt, sind die Gesundheitsämter auch gefragt. Und die Umweltmedizin ist dann eher auf der individuellen Ebene, geht es meistens im Bereich Schadstoffauswirkungen auf einzelne Menschen, Schimmelpilze, das sind so diese Ebenen. Genau, ich selbst habe vor vielen Jahren angefangen im Bereich Solartechnik, Regenwassernutzung und ging dann über mehrere Stationen. Ich war dann im Gesundheitsamt für ein paar Jahre, war dann Ausbildungsleiter für Mitarbeiter aus den Gesundheitsämtern, habe 10 Jahre an der Hochschule gearbeitet. Mich hat das Thema Regenwassernutzung, / klimatische Faktoren immer beschäftigt. Der Auslöser war tatsächlich mein Vater, der hat 1977 eine solarthermische Anlage aufs Dach gesetzt. Das war damals nett ausgedrückt ein Novum. Weniger nett ausgedrückt war das, was für Spinner. Ja, das war ja
Ölpreis. Zu dem Zeitpunkt, klar.
Ölpreis 50 Pfennig, glaube ich, oder irgend sowas um den Dreh rum. Aber das fand ich sehr interessant und das hat mich auch immer begleitet. Genau, und dann kam so eben, ich bin Mitglied im Fachverband Betriebs- und Trinkwassernutzung. Das sind dann diese Themen immer mal wieder präsent. Und jetzt an der Ich bin inzwischen wieder in einem Gesundheitsamt der Stadt Oberhausen, bin dort jetzt auch mit zuständig für den Bereich Hitzeaktionsplanung, Klimaanpassung und bearbeite das mit Kollegen. Genau. Nach wie vor bin ich so ein bisschen mit der Hochschule verbandelt, auch mit dem Fachverband. Da geht es auch weiterhin um Themen im Kontext Klimawandel, Schwammstadt, Hitze in Städten. Mhm. Da werden wir dann aber sicher noch jetzt im Laufe der Zeit da uns jetzt drüber austauschen, im Detail.
Ja, genau. Also erstmal herzlichen Dank für die Vorstellung. Du lebst ja seit Jahren jetzt auch hier in Hahn. Deshalb wäre so mein Anliegen, gleich mal so ein bisschen zu schauen, wie kann sich so eine Stadt auf die Veränderungen, die der Klimawandel ja mit sich bringt, wie kann man darauf reagieren? Und mal so einen Blick auch mit der Hahner Brille. Aber bevor wir da gleich mal so ein bisschen konkreter werden, ich habe mich mal versucht, in dieses Thema einzuarbeiten. Es ist natürlich extrem komplex. Du hast es jetzt schon anklingen lassen. Das ist einmal das Thema der Wasserhygiene. Ja, das ist ja zum Beispiel auch, wenn du Brunnenanlagen in der Stadt hast, ist das ja ein Thema, was wichtig ist, gerade wenn man auch Wasser sparen möchte. Dann das Thema der Starkregenereignisse. Also wenn man jetzt mal schaut, wir nehmen das Interview heute Ende November auf. Heute regnet es wirklich auch schon wieder den ganzen Tag. Das ist jetzt kein Starkregenereignis, aber es ist natürlich ein Dauerregenereignis. Dann haben wir noch das Thema der Winde und lange Hitzeperioden. Und das ist im Prinzip ja auch ein gefährliches Pflaster für das Thema der Gesundheit der Menschen. Wenn du jetzt eine Dürre hast oder eine Hitzephase hast, kann das ja auch lebensbedrohlich sein. Wenn man jetzt mal schaut auf dieses komplexe Thema in Bezug auf Städte und Kommunen, wie guckst du drauf? Worauf kommt es da besonders an? Was ist da besonders wichtig?
Wenn man das jetzt vom Fokus Hitzevermeidung, also Hitzeaktionsplanung sich anschaut, dann ist es hilfreich, wenn eine Stadt weiß, wo sind denn bei uns die sogenannten Hotspots. Mhm. Also da gibt es inzwischen auch sehr gute Analyse-Tools, da gibt es vom LANUF, Landesanstalt für Natur- und Verbraucherschutz, gibt es auch inzwischen sehr gute. Da gibt es Solarkataster. Da kann man quasi sich online informieren, wo wird es denn bei mir in der Gemeinde am wärmsten. Mhm. Und die Städte, inzwischen sind Städte aktiver. Das ist gerade im Entstehen. Die Stadt Oberhausen ist zusammen, also jetzt mal kurz einen Schwenk mal wieder zu Oberhausen, ist zusammen mit 16 anderen Kommunen über die Emsche Genossenschaft in so einer Art Klimaverbund hat sich zusammengeschlossen, weil klar ist, das ist ja nicht auf die Stadtgrenzen beschränkt, das muss man dann entsprechend managen. Und das ist natürlich für so eine kleine Gemeinde Hahn, die zudem noch in einem großen Kreis wie Mettmann liegt, natürlich schon eine größere Herausforderung. Auf der einen Seite, Hahn hat vielleicht Glück oder Unglück. Jedes Mal im Sommer, wenn ich denke, es könnte mal wieder regnen, dann sehen wir die Regenwolken schön vorbeiziehen Richtung Wuppertal oder Solingen. Mhm. Und bei uns bleibt es trocken. Mhm. Hat Vor- und Nachteile für meinen Garten, würde ich eher sagen. Ja, Nachteil. Aber eine Stadt wie Hahn, ich habe mir mal das Interview angehört, das du auch mit der Klimabeauftragten geführt hast. Da ist, glaube ich, noch nicht ganz so viel. Ich weiß auch gar nicht, ob Hahn so gravierend nötig ist. Aber wenn ich mir so anschaue, ich bin Gründungsmitglied vom Hahner Sommer und wir sind ja regelmäßig auf dem Marktplatz mit dem Zelt und dem Sand. Und das ist schon ein Hotspot, würde ich sagen. Ich habe es nie gemessen oder ich kenne auch keine Werte, aber ich glaube, das ist schon ein Hotspot. Also wenn ich so merke, dort sitze, das ist angenehm, weil Zelt und weil, aber wenn es die Sonne richtig scheint, dann ist es schon, das merkt man schon, die Temperatur. Also das Ziel wird sein, die zu erwartenden deutlichen Temperaturveränderungen. Und das kam ja auch so ein bisschen raus, dass bei dem Interview mit der Janine Müller bezüglich der Überzeugungsarbeit, die wir noch so leisten müssen. Mhm. Und ich als ehemalige Wissenschaftler, und ich verstehe mich immer noch so als Wissenschaftler, vielleicht waren wir manchmal zu leise. Mhm. Denn dass diese Hitzewellen, die da jetzt auf uns zurollen, die sind schon längst da, da kann man jetzt, braucht man gar nicht mehr groß drüber reden. Die sind da, die werden viel, viel, viel stärker. Also wir, dieses 1,5 Grad Ziel werden wir nicht schaffen, da können wir uns drehen, wenn wir wollen. Die 2 Grad, wenn wir uns anstrengen, wir werden uns wahrscheinlich auf 3,5 Grad zubewegen. Das hört sich jetzt, 3,5 Grad ist doch nett. Das ist aber im Mittel. Und ich hatte dir eine Grafik zugeschickt, dieser Jahresrückblick vom Deutschen Wetterdienst für Sommer 2022. Das fand ich schon, das war gar nicht so groß kommuniziert oder thematisiert in den Medien, aber das fand ich schon. Also von 83 bis 2003 40, 50 Kilometer nach Norden gewandert und von 2003 bis 2022 500 Kilometer nach Norden gewandert. Mhm. Das ist schon eine, das sind schon Geschwindigkeiten. Mhm. Und das ist sowohl für uns Menschen ein psychologischer Faktor und natürlich städtebautechnisch, infrastrukturtechnisch. Das ist eine Riesenherausforderung, da sich darauf anzupassen und dann die Stadt klimaresilient zu machen, wie man so schön sagt. Ja. Das sind dann Schwammstadtkonzepte, so ein Thema. Und da muss man dann mal schauen, Wasser in der Stadt ist wichtig, ist notwendig. Nur dann, wenn es warm ist, werden wir ziemlich sicher das wenigste Wasser haben. Mhm. So sehen die Niederschlagsveränderungen aus.
Genau. Schwammstadt bedeutet ja, so wie ich es jetzt verstanden habe, man sammelt Starkregen, der sonst eigentlich in die Kanalisation weitestgehend fließt, die das ja auch gar nicht schafft, die ist ja gar nicht dafür ausgelastet. Ne? Du hast ja da auch so Beispiele gezeigt mit den Abwasserkanälen, also Standard Starkregen bei der Ahrtal-Überflutung und in Genua, wo ja Riesenmengen in dieses Kanalnetz hätten reinfließen müssen, was ja gar nicht funktioniert. Und Schwammstadt bedeutet ja, man fängt dieses Wasser auf und in Hitzeperioden oder über einen bestimmten Zeitraum verteilt, gibt man dieses Wasser quasi dann in die Natur, in Bäche und in Flüsse wieder ab, ne?
Das ist so ein, die Starkregenereignisse werden wir so wahrscheinlich nicht managen können. Die müssen mehr oder weniger, die müssen raus, die bringen auch zu viel Schadstoffrachten, jetzt nicht im chemischen Sinn, die bringen viel Partikel, die bringen viel Huminsäuren, organische Substanzen, Schlamm im einfachsten Sinne. Mhm. Und das wäre ungünstig, wenn wir das in großem Stil zurückhalten, weil dann haben wir da, das sind die Tanks oder die unterirdischen oder oberirdischen Speicher werden ja ruckzuck damit gefüllt. Das muss man versuchen, mehr oder weniger so schnell wie möglich, wie bisher auch, weiterleiten, ableiten. Die Mengen sind gar nicht anders zu handeln. Und dann versuchen, die nicht ganz so starken Events, wenn man es so nennen will, tatsächlich zu speichern, sei es in Rigolen, also in wie so einer Art Teiche, in Kiesbetten, in unterirdischen Speichern. Das gibt's unterschiedliche Konzepte. Das also die gesamte Stadtstruktur wie ein Schwamm wirkt. So ist das Konzept. Also im Untergrund natürlich Speichermöglichkeiten, im oberen Bereich dann viel Grün, viel mehr Grün, Parks. Ich glaube, die Stadt Köln legt gerade wieder einen Park an. Ich glaube, ein Fußballfeld groß, das soll dann 4 Fußballfelder groß werden. Solche Konzepte entstehen da. Die Stadt Wien hat coole Straßen gebaut mit Bäumen und Verkehrsberuhigung. Und dann natürlich Fassadenbegrünung, Dachbegrünung, solche Aspekte.
Bäume. Das sieht man ja relativ wenig hier in Hahn, ne? So Fassadenbegrünung.
Das ist auch relativ, also da ist ja der Häuslerbesitzer, man hat das zum Teil ja auch gehabt, Efeu, wilder Wein, solche Sachen, die haben natürlich den technischen Nachteil, die setzen sich ziemlich ins auf die den Putz drauf, teilweise ein bisschen in die Putzstruktur rein. Wenn man jetzt sanieren will oder neu streichen muss oder sonst was oder rein aus ästhetischen Gründen, was ich persönlich ungünstig finde, aber aus Sanierungsgründen, da muss man natürlich da dran und die entfernen. Aber auch das ist, das Grün braucht in der Hitzephase im Sommer Wasser. Ganz normale Biologie, Ökologie. Und so wie die Tendenzen zu sein scheinen, ich drücke das mal das wissenschaftlich vorsichtig aus, ich würde sagen, die sind so. Das Nichtwissenschaftliche würde ich sagen, das ist schon längst da. Wir haben nicht mehr genügend Wasser. Ich habe im Frühjahr einen Kongress mitgemacht. Die Stadt Dresden hat in den letzten, ich glaube, 15 Jahren und 10 Jahren 1500 Parkbäume durch Dürre verloren. Das müssen wir kompensieren. Diese biologische, natürliche Kühlung, Effekt durch Verdunstung, durch Pflanzen, den können wir technisch, glaube ich, nicht zu einem bezahlbaren Preis ersetzen. Also das sind so diese Gesamt. Eigentlich, wenn man so will, machen wir die Stadt wieder grün. Wieder, genau. Da gibt es dann Konzepte, ja, habe ich jetzt nicht als Beispiel, es gibt den Bosco Verticale in Mailand. Das sind drei Hochhäuser, wo man sagen muss, da ist jetzt nicht einfach nur ein Balkon und der ist grün, sondern da ist jede Ebene so gebaut, dass die Wohnung quasi Teil eines Waldes ist. Der ist natürlich außen vor gelagert, weil er Licht braucht. Bosco Vertical. Das sind ganz starke Konzepte von Schwammstätten. Vielleicht ja, machen wir das jetzt, die Gartenstadt Hahn wäre es ja prädestiniert dafür,
ja, klar.
Dass man da jetzt mal die Häuser in die Bäume baut und nicht umgekehrt.
Ja, jetzt in Vorbereitung, ich hatte gesehen, Kopenhagen und Rotterdam, die sind auch relativ weit. Wiesbaden baut auch massiv die Stadt um. Also da werden jetzt zum Beispiel, haben die so eine versiegelte Fläche mit 450 Parkplätzen. Das kommt komplett weg. Da wird ein urbaner Park wieder mit viel Grün entstehen und auch, der wird abgesenkt, mit einem unterirdischen Rückhalteraum ausgestattet, als Regenrückhalt, soll dann sogar Starkregenereignisse auffangen können. Also das heißt, viele Städte fangen schon an, da was zu machen. In Hahn haben wir jetzt dieses Klimaschutzkonzept, was abgesegnet ist, aber da gab es auch Arbeitsgruppen. Stand war da jetzt drin, 10. Februar 2022, ist jetzt also auch bald 2 Jahre alt. Da steht zum Beispiel drin, Hitzeaktionsplan. Hat jetzt irgendeiner für gut befunden. Jetzt hast du den vorhin auch angesprochen, von der Stadt Oberhausen. Ich hätte schon gedacht, jede Kommune hätte einen solchen Hitzeaktionsplan erstellen müssen, aber dem ist gar nicht so. Das ist freiwillig, habe ich gelesen.
Das ist, naja, solange es kein Klimaschutzgesetz gibt, ist das zurzeit noch freiwillig, mehr oder weniger. Nur ein Klimaanpassungskonzept ohne Hitzeaktionsplan oder Hitzeschutzplan, wie man immer auch nennen mag, macht keinen Sinn. Weil die Klimaanpassung, da geht es ja wirklich darum, dass wir steigende Temperaturen haben, veränderte Niederschläge, Niederschlagscharakteristik. Also ein Klimaanpassungsplan, Konzept ohne Hitzeaktionsschutzplan macht keinen Sinn. Das geht nur Hand in Hand.
Jetzt kostet das ja am Ende alles Geld. So, ich denke mal, in Oberhausen wird das ja nicht anders sein. Ne?
Ja, ganz anders natürlich.
Ja, aber das bedeutet ja, wir sind jetzt ja im Haushaltssicherungskonzept. Das heißt, man wird ja hier gar nicht groß die Gelder freischaufeln können. Wie kann man denn, sag ich mal, sich so auf den Weg machen? Weil ich habe in diesem Klimaschutzkonzept ganz viel gelesen. Also da ist auch von der Analyse her, das, was du vorhin sagtest, wo sind Hitze-Hotspots, die sind bei uns klar definiert. So, da könnte man ja vielleicht schon mal anfangen, irgendwas zu tun. Was sind denn so Quick-Wins, die auch relativ wenig Geld kosten oder die jeder Bürger machen kann?
Ich würde unterscheiden zwischen kurzfristig, mittel- und langfristig.
Ja.
Langfristig ist sicher die Energie sparen bzw. Nutzung alternativer Energien, Solarstrom, Solarthermie. Mhm. Das geht dann auf Kosten des Einzelnen, weil da muss er sich ja irgendwo das herholen. Das ist ja Energie sparen, die alten Klassiker, Brötchen holen, dann doch nicht mehr im Auto, sondern auch nicht mehr im Elektroauto. Auch das kostet Platz und Energie. Mhm. Da würde ich dann doch wirklich das Nicht-Elektrobike nehmen, um mich auch noch fit zu halten.
Sieht man selten auf den Straßen. Meistens sind es die E-Bikes.
Gut, ich meine, ich finde es ja, die E-Bike-Erfolge sind ja unbeschreiblich, das sind ja toll.
Ja, ja.
Das ist ja wirklich toll. Also wie gesagt, E-Bike, besser E-Bike als Auto, aber sicher noch besser ist zu Fuß oder per klassisch Pedes. Und zwar jetzt gar nicht wegen Energiesparen, sondern wegen Bewegungsmangel. Ich bin Gesundheitsingenieur. Ich habe an der Hochschule Ergonomie unterrichtet. Und es gibt ja diesen, hat sich irgendwo herausgeprägt, dieser Satz, das Sitzen ist das neue Rauchen.
Mhm. Habe ich auch schon mal gehört.
Und evolutionär, jetzt kommen wir wieder ganz auf die wissenschaftliche Schiene, evolutionär sind wir immer noch Jäger und Sammler. Biologisch betrachtet sind wir immer noch Jäger und Sammler. Das heißt, eigentlich brauchen wir ein häufig wechselnde Tätigkeitsunterschiede. Also sprich, aufstehen, bewegen. Selbst du sitzt vorm Bildschirm, ich sitze vorm Bildschirm, selbst wenn der ergonomisch hervorragend ausgerüstet ist. Wenn wir den Faktor Zeit zu weit ausdehnen, ist das gesundheitsschädlich. Und das kann man wirklich als gesundheitsschädlich. Das ist für unsere Augen schlecht. Kommen wir zurück zum Fahrrad. Wir brauchen wieder die Bewegung. Wir sind jetzt, wir Babyboomer kommen jetzt in die Jahre. Das heißt, wir brauchen die Bewegung, um uns auch noch fürs Alter fit zu halten und auch grundsätzlich fit zu halten. Mhm. Also das sind so zwei unterschiedliche Ebenen. Also kurzfristig nochmal zurück zu deiner Frage, was kann Bürger tun, was kann Mensch tun? Also das ist so das eine. Das hört sich jetzt sehr nach Verzicht an und sehr nach Einschränkungen. Ja, wir sollten uns klar sein, dass wir runterkommen müssen von unserem CO2-Freisetzung, also der Energieverbrauch letztendlich. Wenn wir Energie regenerativ nutzen, dann ist es gut, das ist besser, sicher sehr gut. Und überall dort, wo man fossile Energien nutzen, soll man gucken, wie man da schnellstmöglich runterkommt. Das ist aber so eine Mischung. Das ist individuell sehr kurzfristig, kann man machen. Aber die Auswirkungen sind sehr langfristig, wenn wir es überhaupt merken.
So, wenn ich jetzt eine klamme Kommune habe, wie wir hier in Hahn, und ich möchte als Bürger was tun, also ich sage jetzt mal so ganz laienhaft, also ich finde auch schon mal doof so ein Schottergarten. Der heizt sich auf, da lebt nichts mehr drin, das spendet mir keine Kühle, da verdunstet nichts mehr. Also irgendwelche Pflanzen, Regenwasser selber sammeln. Also bringt das was tatsächlich so, oder meine Fassade begrünen oder das Carport begrünen, das Dach begrünen, das muss doch auch irgendwie am Ende des Tages einen Effekt bringen, wenn das viele machen in einer Stadt.
Ja, natürlich, also das ist ganz klar. Also die Schottergärten haben viele Menschen haben sich einen guten Glauben nach Motto, das ist entsprechend wartungsarm. Das mag die ersten Jahre stimmen, aber so ein Schottergarten ist natürlich, ich nenne das immer, eine Sedimentationsfalle. Das heißt, da bleibt alles liegen, da fällt Staub rein und dann, das ist ganz natürliche Evolution, Ökologie, und dann siedeln sich da irgendwann Pflanzen an. Und wenn die sich mal festgewurzelt haben, dann hat man irgendwann einen schön mit vielen Steinen durchwurzelten Ballungsraum. Den auszuheben macht sicher keinen Spaß. Aber ich hatte eine Infrarotkamera an der Hochschule. Wir haben das mal gemessen. Die haben bis zu 10 Grad, 20 Grad höhere Temperaturen als das Umfeld, weil die natürlich das speichern. Die gehen das über Nacht ab. Das ist das eine. Deshalb würde ich die schon mal aus dem Grund nicht machen. Regenwassernutzung ist natürlich man kann sich eine Tonne im Garten stellen, aber das ja, bringt was, bisschen. Sinnvoller ist dann natürlich eine richtige Regenwassernutzungsanlage, aber das geht dann direkt ins Eingemachte, auch direkt ins Gelände.
Da wird dann im Prinzip das Regenwasser auch fürs Haus genutzt, ne? Für die Toilettenspülung oder sowas, ne? Oder wie, ja, was meinst du damit?
Ja, genau. Das ist eine richtige Regenwassernutzung. Also, wenn man sowas macht, sage ich, optimieren für den Hausverbrauch und dann für den Garten noch so ein bisschen was größer machen. Das muss man dann im Einzelfall sich genau anschauen, wie man das macht. Mhm. Und wobei für einen Garten, also wenn man solche Jahrhundertsommer, die wir ja auch dann auch wieder haben werden, dann wird es mit Regenwasser und Gartenbewässerung wird es dann schon eng, weil so große Speicher, die wenigsten haben, wir brauchen ja entsprechende Auffangflächen, so große Dächer haben die wenigsten, um da wirklich einen großen Tank richtig voll zu machen. Einen großen Tank, den man dann auch braucht.
Rolf, definier mal einen großen Wassertank, weil ich dachte immer, ich mit meiner 250-Liter-Tonne, das wäre schon groß, das ist natürlich eigentlich wahrscheinlich gar nichts. Aber ich sage einfach mal, wenn es regnet, ist die nach einer Stunde voll, also oder nach 2 Stunden. Also das geht schon relativ schnell. Und die hängt nur am Carport dran. Ne? Das Carport ist also, ja, ich würde jetzt mal sagen, 8 Meter lang, 200 Meter breit oder 3 Meter breit vielleicht so. Also auf der Fläche kommt schon ordentlich was runter. Die Tonne ist wirklich immer relativ voll gewesen. Und auch im Sommer, wenn es mal geregnet hat, dann war die eigentlich auch wieder gut gefüllt, sodass man dann nach ein paar Tagen auch da Wasser entnehmen konnte und damit den Vorgarten gießen konnte oder den Apfelbaum gießen konnte. Also da kommen wir schon ganz gut durch und müssen eigentlich nicht das kostbare Trinkwasser dann nutzen. Ne?
Ja, nee, das ist ja auch, das macht ja auch Sinn. Wie gesagt, das hängt wirklich von den individuellen Gegebenheiten ab. Wie viel Fläche habe ich? Was kann ich anschließen? Vor allem, was will ich denn damit anfangen? Wie viel Wasser will ich wann, wo gießen?
Ja, wenn du jetzt einen normalen Garten hast, ich sage jetzt mal so, weiß ich nicht, hast ein Grundstück 600, 800 Quadratmeter hier in Hahn, das ist, glaube ich, schon eine Größenordnung, die haben wir hier relativ häufig in Hahn. Ja. Ein, zwei Familienhaus vielleicht drauf gebaut. Nehmen wir mal sowas als Beispiel. Was würdest du denn da sagen? Also was wäre so eine Größenordnung für so ein Auffangding oder für so eine Geschichte, um das an die Regentonne, an die Dachrinne anzuschließen?
Also unterstellen wir mal so eine normale Hausgröße, so 120 Quadratmeter. Mhm. Dann sind wir, würde ich sagen, für ein Haus von 4, also Hausbedarf von 4 Personen, 5, 6, 7, 8.000 Liter
Speicher. Ah, okay.
Für einen Garten und jetzt, wenn man ein paar schöne Bäume hat, die man auch nur erhalten will, und die Dachfläche den Regenertrag liefert, würde ich schon eher in den 10.000er Bereich gehen.
Okay. Gut, da muss man das ordentlich verbuddeln. Ja, gut, das ist dann mit dem entsprechenden Aufwand verbunden, ne? Klar. Genau. Es gibt ja hier so ein Konzept in Hahn, wo du, sag ich mal, eine Förderung bekommst für eine Dachbegrünung. Also wenn du das Carport begrünen möchtest oder sowas, kriegst du einen Zuschuss. Ja. Das ist eigentlich schon mal ein Anfang. Ne? Ich glaube, das Programm ist nochmal verlängert worden jetzt, aber ist auf 20.000 Euro, glaube ich, begrenzt. Da siehst du halt natürlich schon die Dimensionen hier in Hahn. Wer kümmert sich denn bei dir in Oberhausen drum? War das der Stadtrat, der gesagt hat, wir wollen da aktiv werden? Habt ihr so einen Bürgermeister? Oder war das jetzt bei dir im Gesundheitsamt, dass wir gesagt haben, wir müssen da was tun? Du bist in die Verwaltung gegangen, hast die Leute überzeugt. Also es gibt ja Kommunen, die machen was oder fangen an. Und da gibt es halt Kommunen, wo es ein bisschen länger dauert. So, wie kommt da so eine Initialzündung rein, dass man anfängt?
Das, also tatsächlich in Oberhausen war das unter anderem ein Kollege, also ja auch jetziger Kollege und eine frühere Kollegin im Gesundheitsamt, die das einfach schon sehr lange, ich beschäftige mich mit der Thematik schon sehr lange, deshalb weiß ich das, der hat sich auch schon sehr lange damit beschäftigt. Das ist ja jetzt nichts brandneues. Das wissen wir ja seit 30, 40 Jahren. Also offiziell in den Medien ist es seit 20 Jahren so richtig. Aber im Bereich Regenwassernutzung habe ich mich da vor 30 Jahren schon mit beschäftigt, mit Veränderungen. Das waren einzelne Akteure, auch aus dem Umweltbereich, zusammen mit Gesundheitsamt. Und die haben das damals so mit initiiert. Und die Stadt Oberhausen hatte 2018 schon erste Konzepte und das wurde jetzt dieses Jahr verabschiedet. also Klimaanpassungskonzept. Das ist zurzeit noch so, dass das meistens von einzelnen Akteuren abhängig ist. Die sagen, oder auch Politik, Verwaltung sagt dann, wir wollen sowas, wir machen sowas. Und jetzt gerade startet da die große Welle bundesweit, würde ich sagen. Wiesbaden hast du erwähnt, Mannheim ist sehr weit vorne, Worms ist sehr weit vorne. Also Köln ist sehr weit vorne, die sind da wirklich ganz aktiv.
Und da gibt's richtig, richtig coole Sachen. Ne? Also ich sag mal, das RKI, also Robert-Koch-Institut, das hat auch so ein Monitoring über hitzebedingte Mortalität, also im Sommer letzten Jahres, oder im Sommer diesen Jahres war das. Dann haben wir da Details, warum das so wichtig ist, sich vor Hitze zu schützen. Der Kreis Mettmann hat eine Broschüre rausgegeben, wo du dich als Bürger, das ist mehr so Hilfe zur Selbsthilfe, wo du dich als Bürger informieren kannst, wie gehe ich mit Hitze um, wie gehe ich bei Starkregenereignissen um, was muss ich baulich bei mir vielleicht auch verändern. Das finde ich dann immer so schön, so ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Aber ich sehe halt auch den Kreis und die Stadt auch so ein bisschen in der Verpflichtung. Dann gibt's auch das Bundesministerium für Gesundheit, Gesundheitsrisiko Hitze, Schwindel, Verwirrtheit, Erschöpfung, Hitzschlag. Und auch da gibt's dann wiederum ganz tolle Links. Also zum Beispiel gibt's dann unten eine Seite, die nennt sich kompetenter Hitzeschutz für Kommunen, hitzeservice.de. Und wenn du dann da drauf gehst, ja, also da muss eigentlich die Stadt Hanau gucken, sie wollen den Hitzeschutz in ihrer Kommune verbessern. Und dann gibt's einen richtigen Katalog, ne? So, was du machen kannst. Also sommerlicher Wärmeschutz an Gebäuden, Trinkwasserbrunnen in der Stadt. So, und dann einzelne Maßnahmen kannst du dann ankriegen. Frischluftschneisen schaffen zur Durchlüftung und Kühlung der Stadt. Und dann kriegst du da eine Klimafibel und Durchlüftung. Also kannst du ganz viel als Stadt dir da eigentlich, musst du das Rad nicht neu erfinden. Ich glaube, es gibt alles. Nein. Du musst es irgendwann nur noch machen, ne?
Na, nur noch ist gut. Naja, also die Stadt Hahn hat ja einen Trinkwasserbrunnen klein an dieser neuen Toilette. Finde ich gut, ist auch schön.
Die haben einen Trinkwasserbrunnen an der Toilette.
Außen. Direkt okay. am neuen Markt, da ist ja so eine kleine silberne Toilette für die Öffentlichkeit zur Verfügung. Ja. Und außen dran ist ein Trinkwasserhahn.
Achso, beim Schwimmbad haben wir auch einen.
Ja, genau. Also das ist so. Das ist natürlich aber auch ein Kostenfaktor. Wie gesagt, wir haben auch Trinkwasserbrunnen. Oberhausen hat seit den 70er Jahren Trinkwasserbrunnen. 5, 6, 7 Stück und die sollen jetzt mehr werden. Das ist ein Riesenaufwand. Das ist wirklich, das geht richtig ins Geld. Die müssen gewartet werden, dass das immer sauber ist und so. Also wir rechnen pro Brunnen mit 12.000 bis 20.000 Euro.
Was?
In Betriebnahme plus dann
Das ist aber teuer.
Das ist ja Trinkwasser. Ich schreibe gerade an einem Buch oder an einem Artikel für so einen Verlag zum Thema Trinkwasser und Lebensmittel. Das Trinkwasser ist halt das bestüberwachte Lebensmittel und das ist relativ anspruchsvoll. Also es geht richtig ins Geld, also einfach mal so einen Brunnen setzen, Trinkwasserbrunnen, das ist nicht ganz so trivial. Das ist richtig aufwendig.
Hier in der Hahn haben wir ja zwei Springbrunnen. Ne? Einmal den am neuen Markt und einmal den am alten Markt, der gerade umgebaut wird. Bringt sowas für die Stadt tatsächlich auch was? Also so ein Brunnen im Sommer, wenn der läuft?
Ein Kühlungseffekt, das ist sicher da. Ja, das hängt jetzt davon ab, wie stark das Wasser bringt dann was, wenn es verdunstet, weil dann transportiert es Wärme weg in großen Mengen. Nicht stehendes, nicht verdunstendes Wasser, ist jetzt natürlich Unsinn, im Sommer verdunstet, aber es verdunstet immer Wasser, aber große Mengen kann man tatsächlich nur mit einer aktiven Verdunstung erreichen. Also so ein Brunnen bringt was, der hat sicher wie viel Grad, das muss man ausmessen, das kann man so im Einzelfall so pauschal gar nicht sagen, aber ich denke 2-3 Grad lokal bringt das bestimmt was. Also der Brunnen da direkt im Markt, der ist ja auch für Kinder gern genutzter Abkühlungseffekt.
Wollte ich und Wien hat er so vorhin schon genannt. Die haben ja auch diese sogenannten coolen Straßen im Prinzip entwickelt. Ne? Mhm. Was ist das für ein Begriff? Ist das im Prinzip nur eine Möglichkeit, die Straßen zu beschatten oder ist das, geht das darüber hinaus?
Das geht darüber hinaus. Das ist wirklich, das ist ein Gesamtkonzept. Du hast es vorhin beschrieben von Wiesbaden. Mhm. Großer Parkplatz fällt weg. Das heißt, der Parkplätze fallen weg. Mhm. Das wird jede Stadt so machen müssen, weil die Autos heizen sich noch auf, da wächst nichts, da verdunstet nichts. Also wir werden uns vom Individualverkehr ein bisschen verabschieden müssen. Das ist die eine Seite. Aber das andere ist, die coole Straßen in Wien, das ist ein schönes Beispiel. Die Stadt Wien hatte im Hitzesommer 2003 festgestellt, ups, wird warm. Dann haben die eine Gutachten 2008 in Auftrag gegeben, Teil meiner Vorlesung, das kann ich so gut erzählen. Die nannten das Global 2000. Das gab schon mal einen Global 2000 Bericht in den 80ern, aber das ist unabhängig davon. Dann kamen die zum Beispiel für die Stadt Wien zu dem Ergebnis, bei den anstehenden Klimaveränderungen werden wir im Winter, ich glaube, zu 20% weniger die Gebäude beheizen müssen. Mhm, wow, haben alle gedacht, super. Toll. Im Sommer aber werden die Gebäude, der Energiebedarf für die Gebäude um 117% ansteigen. Mhm. Für die Gebäudekühlung um 117% ansteigen. Und das war der Auslöser für die Stadt Wien, dass sie gesagt haben, wir müssen was tun. Wir brauchen kühle Zonen und deshalb haben die diese coole Straßen geschaffen. Und das ist auch kein Pappenstiel. Ich habe auch bei diesem Seminar, was ich ja vorhin erzählt hatte, da war auch die Bürgermeisterin von der Stadt Wien mit dabei.
Ja.
Jeder Baum, der dort eingebaut wurde, weil die nicht genügend Wasser haben, auch die Donau wird da nicht genügend Wasser haben, ist mit so einer Art unterirdischen Wasserspeichersack ausgestattet. Pro Baum 24.000 Euro. Pro Baum. Die haben, ich glaube, pro Straße 6-7 Bäume. Mhm. 18 Straßen wollen sie insgesamt. Also das ist ein Schwammstadtkonzept. Und das ist richtig teuer, auch umständlich. Und man braucht den Platz. In den meisten Städten ist der unterirdische Raum, das sind Leitungen, das sind Kanäle und so weiter. Also es sind einfach viele Dinge, die wir tatsächlich da anpacken wollen und müssen. Mhm.
Ich habe auch gesehen, mit Forschungsgeldern wird auch an so einem Verfahren gearbeitet, dass im Prinzip da, wo die Abwasserleitungen liegen, dass die nochmal ummantelt werden mit so Stahlwolle oder sowas. Und dann können die und dann sammelt sich auch dort das Wasser, das Niederschlagswasser. Okay. Und die Bäume können weiter dahin wurzeln, ohne in die Kanalisation reinzuwurzeln. Das ist ja bei manchen auch ein Problem, dass die sich bei Dürreperioden die Pflanzen im Prinzip in die Rohre reingehen, damit sie überleben. Da wird auch dran geforscht. Ist wohl ein Verfahren, was auch jetzt schon teilweise testweise ausgerollt wird. Wäre auch eine Möglichkeit. Aber so als Laie muss ich sagen, wenn du was in der Stadt machen möchtest, eben Schwammstadt oder Hitze, dagegen was zu tun, dann musst du einfach die Stadt aufbuddeln und was tatsächlich verändern. Ne?
Ja, aufbuddeln ist ein Teil. Jetzt auch mit dem Carport, das ist auch ein Teil, ein wichtiger Teil. Ich bin da ein bisschen despektierlich manchmal. Dieser Carport, diese Dachbegrünung ist gut, wenn sie denn dann, wenn man es am meisten braucht, auch tatsächlich noch evaporiert, also Wasser verdunstet, die Bepflanzung. Mhm. Bei einem dreiwöchigen, vierwöchigen, fünfwöchigen oder sechswöchigen Hitzesommer ist diese Bepflanzung tot. Das heißt auch so. Ja, natürlich, die vertrocknet ja. Also ja. Die kommt wieder, das ist ja kein Thema, aber wir pflanzen sie ja, damit die kühlt. Und richtige Leistung bringen halt nur die Pflanzen. Und deshalb werbe ich dafür, dass man, okay, wenn man sowas macht, dann sollte man aber eine Bewässerung mitdenken, dass diese Gründächer auch bewässert werden können. Das macht meines Erachtens Sinn, sonst sagt man, dann bin ich jetzt wieder, sonst hat man die Steinwüste auf dem Dach und nicht im Vorgarten.
Ja, aber kommen wir nochmal auf Hahn. Also, weil, wie gesagt, wir haben hier so zwei Brunnen, so, und das war es dann eigentlich schon. Also, wir haben hier relativ viel Autoverkehr, wir haben relativ viel Verkehrsfläche tatsächlich im Vergleich, stand auch in diesem Klimaschutzkonzept drin, wo Hahn mal mit anderen kleineren Städten verglichen wurde. Da haben wir, glaube ich, doppelt so viel versiegelte Verkehrsfläche. So, kann man jetzt natürlich sagen, okay, haben wir so, oder man ändert das Ganze. Und da gibt es auch Sachen, die kosten halt gar nicht so viel Geld, denke ich mal. Ne? Also ich glaube, wenn du dann einfach mal, ein bisschen versiegelte Fläche wegnimmst und dafür was pflanzt, was auch die Hitze gut vertragen kann, das kann doch nicht die Welt kosten, oder?
Da bin ich jetzt zu wenig Fachmann. Ich kann dir halt nur sagen, was jetzt zum Beispiel Wien oder was wir jetzt auch, Oberhausen wird gerade auch so eine Straße entsiegelt. Da werden dann, müssen zwar ein paar Bäume gefällt werden, aber es werden die dreifache Menge an Bäumen gepflanzt.
Ja, sowas.
Aber ich glaube, jeder Baum, das geht schon ins Geld. Also das kostet, also ich würde sagen, pro Baum ein paar tausend Euro würde ich schon rechnen. Aber da müssen andere Leute was dazu sagen, das kann ich gar nicht so sagen. Aber dieser ganze Umbau in so einer Straße, das kostet richtig Geld. Das ist ja, du kannst ja nicht einfach eine Straße, da ist ja kein Naturboden mehr drunter, also zumindest in Oberhausen nicht. Das sind ja technische Strukturen und dann muss quasi da Boden geschaffen werden. Das kostet ja Geld. Also ich meine, wenn ich mir die Diskussion um die Fahrradwege und die Beschreibung der Verluste, ich sage immer, liebe Leute, also natürlich, das kann ich verstehen, ich war auch mal selbstständig, natürlich wollen alle ihren Umsatz, müssen alle ihren Umsatz machen, ja. Nur wenn die Prognosen zutreffen, dann geht eh keiner mehr in die Stadt, dann ist es dort eh zu warm.
Wir reden ja jetzt mal nicht über angenehme 28 Grad, sondern wir reden ja jetzt wirklich über Hitzephasen, wo wir auch mal davon ausgehen, dass das auch nachts nicht mehr dann abkühlt, ne? Und das über einen längeren Zeitraum. Und dann wird es ja auch gesundheitsgefährlich. Das muss man ja auch mal ganz klar so sagen. Da gibt es ja ganz klar die Einschätzung von dem Bundesgesundheitsministerium. Kinder sind gefährdet, ältere Menschen sind gefährdet. Du musst sehr viel trinken, ne? Wenn du zu wenig trinkst, bist du auch schon gefährdet. Die Räume selber heizen sich ja auch auf. Also unsere Gebäude an sich sind ja jetzt auch nicht so gedämmt, dass die immer kühl bleiben, sondern die heizen sich ja auch relativ stark auf. Und von der Seite her brauchst du ja diese Frischluftschneisen in der Stadt und die kannst du ja irgendwie gestalten. Das kann man ja zum Beispiel auch so machen, wenn die Stadt jetzt wenig Geld hat, aber dass sie zumindest dann Vorgaben macht im Baurecht. Also zum Beispiel, wir wollen keine Schottergärten. Oder Schottergärten, die da sind, müssen zurückgebaut werden. Also ich meine, da kann man ja vielleicht auch mal ein bisschen als Kommune ein bisschen Druck ausüben. Oder wir haben diesen Technologiepark, dann kann man denen auch sagen, pass mal auf, ja, Begrünung auf dem Dach, an der Fassade. Es gibt ja auch Beispiele von Städten, wo die neu gebaut haben, wo am Ende mehr Biodiversität war als vor der Bebauung, wo im Prinzip nur, was weiß ich, nur eine Wiese war oder sowas.
Ja, nur die Frage ist diese Sichtweise, die ich teile und die ich glaube, die brauchen wir auch. Auch jetzt, ich kann mal eine Welt, wie jetzt in vielen Science-Fiction-Filmen, sei es, wo es nur noch Stadt gibt, fände ich für mich persönlich wenig lebenswert. Ich weiß nicht, ob das diese Sicht jeder Mensch teilt, das weiß ich nicht. Die Laubbläser, ich finde die auch nicht so toll. Da gibt es viele Gründe. Ich finde sie vor allem zu laut, aber es gibt viele Gründe, warum man die nicht einsetzen sollte. Aber Menschen machen das. Und das ist ja etwas, was wir ja auch jetzt mit diesem Podcast machen wollen. Wir wollen ja uns austauschen über das Thema und was ist hilfreicher, was ist weniger hilfreich. So verstehe ich jetzt zumindest. Ja.
Genau.
Und dann möglicherweise hören das ja jetzt Zuhörer und die denken sich, ach, jetzt mosern sie wieder gegen meinen schönen Laubbläser.
Oder gegen meinen schönen Steingarten.
Oder meinen schönen Steingarten.
Ja.
Und die Frage ist, dieser Menschen haben ja Gründe, sich so einen Laubbläser zu kaufen oder sich so einen Steingarten anzuschaffen. Und jetzt kommen so Besserwisser wie ich und sagen, naja, die Wissenschaft sagt aber, unschön. Es ist einfach zu warm, es ist zu laut. Ich versuche ja auch, ich bin auch gelernter Kommunikationsfachmann, weil diese Themen schwierig zu kommunizieren sind. Ich habe eine Vorlesung Umwelt und Gesundheit. Dann versucht man mit den Studenten erstmal zu definieren, was ist Umwelt und was ist Gesundheit überhaupt. Und da gibt es ja die WHO-Definition, aber da gibt es ja noch viel mehr Definitionen. Was ist denn eigentlich Gesundheit? Und ein Mensch, der Cremetorten mag, definiert gesunde Ernährung sicher anders als ein Mensch, der jetzt nur Spanferkel mag. Also es sind sehr vielfältig und die Frage ist, wie reagieren wir auf bestehende Herausforderungen? Als Individuum und gesamtgesellschaftlich, städtisch zum Beispiel. Da kann man dann zum Beispiel verbieten die Schottergärten, da kann man dann verbieten da kann man dann über die Kaltluftschneisen sorgen, wenn man es denn kann. Alle Städte wollen bauen, müssen bauen, Wohnraum. Also ich finde das sehr vielgestaltig. Ich glaube, wir kommen nicht drum herum, uns über zum Beispiel solche Hitzeaktionsplanung, Klimaanpassungskonzepte einzugestehen. Einzugestehen, das ist das meines Erachtens nach der wichtigste Punkt, dass wir uns über ein Klimaanpassungskonzept endlich eingestehen, da ist was. Da kommt was auf uns zu. Und das ist jetzt keine Schwarzmalerei. Das ist Schwarzmalerei. Selbst die Internationale Energieagentur hat vor kurzem gemahnt, dass wir unseren CO2-Ausstoß reduzieren müssen. Da kommt die Diskussion, ist denn die CO2 das Alleinige? Das heißt sicher nicht das Alleinige, aber das ist der einzigste Hebel, den wir haben. Unser CO2-Ausstoß ist der einzigste Hebel, den wir haben. Und das bedeutet natürlich unser Verbrauch von fossilen, hauptsächlich fossilen Energieträgern. Naja, und ich werbe, und auch deshalb finde ich das auch spannend, das im Podcast, ich werbe dafür, diese Vielfalt, die wir haben, tatsächlich individuell auch anzugehen und zu sagen, okay, offensichtlich ist das Ganze mit diesem Klimazeug real. Und da kommt was. Und dann können wir solche Punkte, wie du beschrieben hast, vielleicht dann doch gucken, dass wir die Steinwüste, ich nenne sie tatsächlich Steinwüste, ich nenne sie nicht Steingarten, weil ich sie persönlich auch schön finde, aber das ist ja Geschmackssache, doch rauszuholen. Weil ich merke, anders ist besser für Umwelt, für Klima. Und dann sind viele kleine Tippelschritte.
Ja, lieber Rolf, ich bin da so ein bisschen, ja, ich werde dann irgendwann so ein bisschen ungeduldig, ne? Weil das ist halt so ein Thema, wo ich merke, egal mit wem du sprichst, ob das jetzt mit dem Christian Untrieser als Landtagsabgeordneten war, ob das hier mit den Kommunalpolitikerinnen war, ob das mit Fridays for Future war, ob das mit der Janine Müller als Klimaschutzbeauftragten war. Alle haben das theoretisch mega drauf. Die haben alle Argumente, die haben auch alle Analysen. Und dann gucke ich aber drauf, was passiert denn jetzt in echt? Also ich fahre durch Hahn und denke so, was verändert sich denn jetzt? Und dann sage ich einfach mal, nichts. Gut, Fahrradstreifen haben wir. Aber alles andere, was eben wichtig ist, und wir reden ja jetzt über schon auch dann umgehen mit echt schwierigen Situationen. Also eine Hitzephase, die Leben kostet, das ist anerkannt, das ist einfach gesundheitsschädlich. Oder auch Starkregenereignisse, wie wir es ja in Grüten auch gesehen hatten. Das sind Ereignisse, die kommen ja aller Wahrscheinlichkeit nach demnächst häufiger vor und noch extremer vor. Das heißt, die Niederschlagsmengen verteilen sich ja ganz anders, als so wie wir es gewohnt waren. Da hattest du ja auch eine schöne Grafik mir vorab gegeben. Ja, das verändert sich einfach. So, und wenn man das alles weiß, und ich glaube, alle Verantwortlichen wissen das ja, wissen um diesen Tatsachen, dann muss man halt gucken, okay, was können wir als Kommune machen? Da wird ein Flyer erstellt für jeden Bürger, so nach dem Motto, guck mal hier, kannst du mal machen oder auch nicht. Aber am Ende des Tages muss man halt gucken, auch wenn man kein Geld hat, was können wir denn tatsächlich umsetzen, was wenig Geld kostet, aber einen großen Nutzen hat?
Ja, es gibt nicht die Lösung. Es gibt tatsächlich diese Einzelpunkte, die du alle beschrieben hast und die wir uns auch unterhalten haben. Kleine Schritte, kleine Schritte. Und die andere Schiene ist, wir alle waren, ich nenne es mal so ein bisschen salopp, den Verlockungen der Wohlstandsgesellschaft doch ein bisschen hörig. Also wir sind aufgewachsen zu einer Zeit nach dem Wirtschaftswunder mit seinen Versprechungen, das ja auch Jahrzehnte gut funktioniert hat. Und ich weiß noch, mein Großvater war einer der wenigen, der ein Auto hatte. Und inzwischen muss man ja gucken, dass man Parkplatz bekommt, so viel. Ja, wir sind alle Teil des Systems und alle Teil des Systems, um das mal so nett zu nennen. Und ich glaube, wir brauchen viele kleine Schritte und dafür versuche ich einfach zu werben. Und das sind natürlich dann gucken, kann ich was grün machen? Kann ich mich anders bewegen? Wie kann ich meinen Energieverbrauch optimieren? Kann ich eine Solaranlage aufs Dach bauen? Wir müssen Großkraftwerke. Jetzt geht die Diskussion wieder um Atomkraftwerke. Ich bin da auch ein bisschen respektlos, sage ich, Großkraftwerk ist ja schön und gut, aber sag mir mal, wo er das Wasser für die Kühlung herbekommt im Sommer.
In Frankreich.
Genau, ja, diese 54 neue Atomkraftwerke, die bauen wollen, sag ich, wo wollt ihr denn das Wasser her haben?
Ja.
Also wir müssen quasi regenerative Energien gewinnen, wo es nur geht. Das heißt, alles zupflasten, in Anführungsstrichen zupflasten, was geht mit PV oder Solarthermie, was ich auch nicht schlecht finde. Genau, solche einzelnen Punkte, das ist Investition im individuellen Fall, aber auch für die Stadt. Und dann solche Dinge wie, ja, vielleicht muss man dann nicht im Sommer in Urlaub fliegen, sondern vielleicht kann man auch im Hanner Sommer einfach sein Bier trinken. Auch nett. Gibt sogar ab und zu mal einen Cocktailtag. Das ist auch ganz nett.
So abschließend, jetzt noch mal so ein bisschen düsteres Szenario. Was passiert denn, wenn sich Städte nicht anpassen? Was passiert dann zukünftig mit denen?
Die werden nicht mehr lebenswert sein.
Okay.
Die werden einfach nicht mehr lebenswert sein, weil was will ich in einer Innenstadt, die verglast ist, die Gehwege hat, wo es so heiß ist, dass ich da nicht mehr durchgehen kann. Auch Stadt Frankfurt genau das Gleiche, hat auch mal eine Studie in Auftrag gegeben. Das sind 5 Grad und mehr in der Innenstadt, bis zu 10 Grad. Köln hat jetzt schon 5 Grad mehr oder 3 bis 5 Grad mehr. Also es wird einfach nicht mehr lebenswert sein. Da wird auch keiner mehr in die Geschäfte gehen. Also deshalb, die Stadt, denke ich, wird sich Gedanken machen müssen, was tut sie denn für die alternde Bevölkerung, die Babyboomer, da bin ich egoistisch, damit die Stadt lebenswert und überlebenswert ist. Weil wenn ich da jetzt Nietzsche-Schlag drin bekomme, wenn ich mit meinem Rollator durchlaufe, habe ich nichts von. Also da, ich denke, das ist so die Dynamik, und das stimmt mich eigentlich sehr zuversichtlich, weil die Stadtplaner, Stadtoberen merken, das sind jetzt nicht nur grüne Spinner, die das erzählen. Da kommt wirklich intensiv was auf uns zu. Und fast jede Stadt hier in Nordrhein-Westfalen hat schon mal so ein hübsches Starkregenereignis gehabt und hat schon mal Hitzeeffekte gehabt. Und wir werden das machen müssen. Das wird nicht so schnell und durchschlagend wirken, wie wir es gerne haben wollen. Aber da müssen wir halt dran.
Oh. Rolf, wir werden es beide sehen. Wir bleiben ja noch ein bisschen in Hahn wohnen. Ich sag mal, vielen lieben Dank für deine heutige Zeit und dass du uns in dieses wirklich komplexe Thema eingeführt hast. Wir verfolgen das und vielleicht treffen wir uns nochmal, um die ein oder andere Maßnahme, die in den nächsten Jahren ja umgesetzt werden soll, dann aus deiner Sicht auch vielleicht nochmal zu hinterfragen und auch mal nochmal einen Einblick zu geben, was sich gerade so in Hahn tut. Erstmal an dieser Stelle vielen lieben Dank.
Ja, vielen lieben Dank, dass ich hier, wie ich schon gesagt hatte, einfach dabei sein durfte. Auch herzlichen Dank an die, die sich das anhören. Ich hoffe, ihr könnt was damit anfangen und freue mich auch aber auf den Austausch darüber hinaus. Danke.
Wenn dir diese Folge gefallen hat, bitte abonnieren und in 14 Tagen wieder reinhören.